Ja, guten Morgen. Erstmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt hier sein kann. Ihr seid ja Kraft auch für uns, weil ihr seid so eine kleine Anlaufoase für uns, dass wir immer wieder jedes Jahr mindestens einmal oder zumindest einmal hierher kommen dürfen. Das ist auch total schön. Genau, und sowas zu erleben, Leute, junge Leute, die sich verbindlich festlegen und sagen, hey, wir wollen Hoffnung weitergeben, auch anderen durch unsere Arbeit, auch total schön zu erleben. Auch das schöpft Kraft. Genau, und die Lieder, also ich meine, die haben ja wie die Faust aufs Auge gepasst quasi. Da geht es ja schon um Kraft Gottes. Und genau darum soll es gehen heute. Ich wünsche euch Gottes Segen bei Gottes Wort. Vergesst, dass ich hier vorne stehe. Natürlich werden wir auch ein bisschen über Missionen reden und ich werde ein paar Beispiele haben, aber eigentlich geht es um Gottes Wort, was ich mit euch teilen möchte. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Ja, da seht ihr schon ein Bild über Karmic, aber da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Mach mal das nächste Bild weiter. Ich möchte euch jetzt einfach mal fragen, was das mit Mission zu tun hat. Wir sind ja in Karmic und machen Gemeindegründungsarbeit, das habt ihr schon mitbekommen. Aber was bedeuten die Bilder? Was bedeuten die Bilder im Sinne von Mission und Missionsarbeit? Und tatsächlich wäre schön, wenn ihr Antworten geben würdet. Und das andere ist, was bedeuten die in Bezug auf Kraft Gottes? Aber überlegt erstmal, okay, warum stelle ich jetzt die Bilder vor? Was bedeutet das für Mission? Fangen wir mal mit der Kaffeetasse an.
Unterhaltbaren Kaffee.
Absolut, natürlich, klar. Ja, das war das Erste, das Leichteste, gell? Nee, aber klar, es geht um Beziehungsarbeit, um Zeit. Also ich bin einmal in der Woche im Altersheim und da geht es nur um Zeit. Ja, da kommt besonders eine Person und der sagt immer, komm, lass uns einen Kaffee trinken. Und dann sitzen wir da. Und du bietest eigentlich nur ein Ohr an, darum geht's. Und ich glaube, das ist Mission oder das ist einfach Gespräche führen mit Leuten, bedeutet erstmal zuhören, sich Zeit nehmen. Und ich glaube, da schöpfen wir Kraft Gottes draus. Gott bietet dir Zeit an. Der sagt, ich habe Zeit für dich. Ja? Hast du Zeit für mich? Das ist so diese Kraft Gottes. Willst du Kraft Gottes erleben? Nimm dir Zeit für Gott. Machen wir mal weiter mit dem Stab. Was denkt ihr, was das bedeutet für die Mission? Ja, genau. Könnte sein. Ja. Ich meine, das ist alles super toll, gell? Ich meine, ich lerne von euch, was das sein könnte jetzt. Also, ja, genau. Also, natürlich Assoziation von Slowenien. Der Slowene ist gerne draußen, ja? Der nutzt die Natur aus. Willst du am Wochenende mit Slowenen zusammen sein, dann gehst du raus. Aber es geht genau auch darum, sagen zu können, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ja, sein Stecken und sein Stab trösten mich. Das heißt, da findet eine Begleitung statt. Daraus darfst du und ich Kraft schöpfen. Und ich glaube, er möchte, dass unser Leben eine Pilgerreise ist. Ja, wir sind auf dem Weg, wir sind unterwegs. Unser ganzes Leben. Immer. Und es geht ständig darum, jünger zu sein und einen Schritt weiter zu machen in unserem Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Und daraus schöpfen wir Kraft. Und jetzt kommen wir noch mit den Steinen. Was denkt ihr, was die Steine bedeuten? Karmic, genau, ja. Stones. Genau. Also, klar, die zwei, also Steine im Sinne von Familie Stein, gell? Aber es geht tatsächlich darum, wenn du mit Leuten redest, die eben nicht diese, sagen wir mal, diese christliche Tradition haben in unserem Sinne, wir sitzen hier alle zusammen und halten natürlich Wissen, was es bedeutet zu glauben und halten so eine gewisse Höflichkeit ein. Aber es gibt Menschen, die sind sehr versteinert, ja, die sind wirklich hart im Herzen, die müssen geöffnet werden. Und was wir erleben ist, wir können das überhaupt nicht selber. Also jeder von euch, der schon mit Menschen über den Glauben geredet hat, da werdet ihr merken, du kommst bis zu einer Grenze und dann geht es einfach nicht mehr weiter. Und manchmal öffnet Gott Türen, aber du kannst die Tür nicht öffnen. Ja, wir können eigentlich nur bezeugen und das war's. Und da vertrauen wir darauf, dass Gott durch seinen Geist Herzen verändert. Genau, was ich heute weitergeben möchte durch die Kraft Gottes ist, wir wollen uns heute mal ein Wunder anschauen. Und ich hoffe, ihr schöpft Hoffnung daraus. Ich hoffe, Jesus ist im Zentrum. Und ich hoffe, dein Glauben, dein Vertrauen in Gott wird gestärkt. Lasst uns mal schauen, also jetzt haben wir auch den Text, mach du einfach mal weiter. Ich habe sowieso, also das, der Drücker, der liegt dahin irgendwo. Das ist unser Text, Johannes 5, 1 bis 9. Ich lese das auch gar nicht vor, sondern folgt ihr mal mir. Sondern ich erzähle jetzt einfach mal und schaut immer wieder mal dahin, wo wir jetzt sind. Und das Erste, was ich weitergeben möchte, es geht um die Heilung hier von einem Menschen, der 38 Jahre letztendlich schon krank war, gelähmt war und auf ein Wunder hofft. Ja, also Gott heilt anscheinend nicht immer gleich, sondern es dauert Jahre. Und wir schauen uns jetzt mal den Ort an. Damit fängt es eigentlich auch an, der Vers 1. Irgendwann mal eine Zeit später geht Jesus zum jüdischen Fest. Also man geht davon aus, dass das Passafest gewesen ist. Und dadurch wäre Jesus auch 3,5 Jahre aktiv gewesen mit seinen Jüngern. Also auf alle Fälle eines der großen Pilgerfeste. Ja, einer der großen Feste, wo jeder Jude nach Jerusalem gereist ist und dort natürlich in das Haus Gottes wollte. Ja, das war einfach diese Tradition. Jerusalem in den Tempel, dort zu diesem heiligen Gott zu gehen. Es gab nur ein kleines Problem. Du musstest selber heilig sein, beziehungsweise du musstest selber bestimmte Reinigungsvorschriften eingehalten haben, um da überhaupt reinzukommen. Also im Grunde genommen durftest du ja gar nicht in den Tempel. Wir sagen immer, die sind in den Tempel gegangen, aber in den Tempel, in das Gebäude, dürfen die ja gar nicht, sondern die können nur in den Vorhof und können dort Gott anbeten. Und sie müssten, damit sie das überhaupt können, bestimmte Reinigungsvorschriften einhalten. Und wenn sie das nicht gekonnt haben, dann durften sie an dem Tag eben auch nicht rein. Warum erzähle ich das? Weil es im zweiten Vers weitergeht. Jesus macht sich ja auf den Weg. Das heißt, Gott, Jesus, der Mensch, Gott, Jesus, macht sich auf den Weg. Und er geht nicht an den Ort, wo der Vater lebt, nicht an den Ort, wo Gott lebt. Und er erwartet nicht, dass heilige Menschen oder Leute, die denken, sie haben alles, dorthin gehen, sondern wo geht er hin? Er geht erstmal durch das Schafstor. Das Schafstor ist so diese Eingangspforte zu dem Tempelbezirk eigentlich. Aber dann biegt er ab zu den 5 Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda heißen, das heißt Haus der Barmherzigkeit. Und da, und das bekommen wir auch noch mit, lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Und das ist mein erster Punkt für euch. Ja, du kennst das bestimmt, total auch für dich. Manchmal gehen wir nicht in den Gottesdienst, wir sagen auch, meine Woche ist nicht so gelaufen. Ja, ich bin es überhaupt nicht wert. Ja, und dann gehen wir nicht in den Gottesdienst. Oder es gibt Abendmahl und wir sagen, ja, wenn es Abendmahl geht, dann komme ich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil ich will es ja nicht einnehmen. Ja, ich fühle mich jetzt gerade nicht so, dass ich es machen könnte. Und wir bauen eine Distanz auf, weil wir sagen, Leute, ich habe jetzt wirklich kein heiliges Leben hinter mir geführt oder in die Woche, die ist jetzt nicht so unbedingt gelaufen. Aber Jesus macht das nicht. Jesus geht zu dir. Zu mir in dem Moment. Ja? Jesus geht zu mir als verkrüppelten Mensch. Also ich empfinde mich manchmal als verkrüppelten Mensch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja? Und dann kommt er zu mir. Das ist Evangelium. Und das ist die Quintessenz von Mission. Wir gehen zu Menschen, die sich nicht als wert erachten, zu Gott zu kommen. Weil die brauchen die frohe Botschaft. Die brauchen das Evangelium. Und das wollen wir. Und da zu überlegen, Gott öffnet hier Türen. Das ist eine Prophezeiungserfüllung von Jesaja 35, wo drin steht, und der Messias, wenn der irgendwann mal kommt, da werden Blinde sehen, Lahme gehen. Ja, und da redet der Prophet sogar von Wasser. Alles wird fruchtbar werden. Und genau das geschieht hier. Dafür ist Jesus da. Der erwartet nicht von dir, er kommt zu dir. Das ist so ein bisschen der Ort. Jetzt gucken wir mal die Situation an. Ihr merkt ja, da ist eine 1 in Klammern, 3 und 4 steht da, unten geht dann nochmal der Vers 4 weiter. Aber wir schauen uns jetzt mal den 5. Vers an und gehen ein bisschen weiter. Da liegt ein Mann dort, der ist schon 38 Jahre krank. Die Information brauchen wir erstmal, sonst verstehen wir das jetzt nicht, was da weitergeht. Aber im Vers 6 steht, Jesus brauchte die Information nicht, sondern er geht dorthin und sieht, und ihm wurde klar, steht hier, eigentlich steht er erkannte, ja, er erkannte, dass er schon lange krank war und fragte ihn dann, willst du gesund werden? Das ist so ein bisschen die Situation, 38 Jahre war der Mann krank und er lebt in einem Ort, der heißt Ort der Barmherzigkeit, aber der war alles andere als barmherzig. Früher hätte ich immer gedacht gehabt, das ist so eine Art Krankenhaus, aber das trifft es bei Weitem nicht. Ja, die kannten kein Prinzip Krankenhaus, sondern die Kranken wurden zu Hause gepflegt. Wer ist da gelandet? Nur diejenigen, die keinen hatten. Ja, die eben keinen hatten, der sie verpflegen konnte, die auf Almosen angewiesen waren und auf andere Leute. Und dort liegt der Mann und er ist 38 Jahre krank. So, wer ist schon älter als 38 Jahre? Mal Hand hoch. Ja, jetzt rechne mal zurück, wie alt warst du vor 38 Jahren? Ich war 15, glaube ich. Und merkt er, wie lange das ist. Ja? Und hier geht es ja nicht nur um diese Lähmung, sondern da ist jemand, der kann gar nichts im Leben machen. Das wäre, kennt ihr Nick Vujicic? Als Mann, der keine Arme, keine Füße hat, das wäre wie so ein Mann, der aber keinen Helfer hat. Der braucht ja 24 Stunden irgendjemand. Der braucht jemanden, um auf die Toilette zu gehen oder was zu trinken. Und er hätte keinen, da wäre keine Lebensqualität. Und das 38 Jahre. Und Jesus kommt dahin zu den Kranken und er sieht. Und er sagt dann, willst du gesund werden? Und das wollen wir uns jetzt weiter anschauen, diese Frage Jesu. Jesu hätte ja auch, er hätte ja auch sagen können, willst du wieder laufen? Ja. Aber er hat das nicht gemacht. Er hat gesagt gehabt, willst du gesund werden? Manchmal stellen wir ja so bescheuerte Fragen, sage ich jetzt mal so. Gell? Also wenn Conny nach Hause kommt, dann sage ich ja, ach, bist du zu Hause? Ja, klar. Ist ja da, ich sehe es doch. Ja? Aber trotzdem fragt man das. Oder man geht hier in Lützelitten entlang und sagt, heute scheint die Sonne. Oder arbeitet im Garten. Logisch, ja, man sieht es. Aber man hat diese Dinge als Einstieg. Aber ich glaube, hier verwendet das Jesus sehr, sehr bewusst und ganzheitlich. Und der Mann versteht das. Der sagt nämlich auch nicht, ja, ich würde gern wieder mal gehen, lieg schon 38 Jahre da, sondern der fängt von seinen eigentlichen Problemen an zu reden. Das sind für meine Begriffe 4. Der sagt zum ersten Mal, ich habe keinen. Kennst du das im Gespräch, dass Leute sagen, ich habe ja keinen? Ja, hast du es selber mal gesagt? Ich habe keinen. Ich bin allein. Die Kinder weg, die was weiß ich weg, alles weg. Hab keinen. Dieses Gefühl, allein zu sein. Das Zweite, was er sagt, ist hier, ich habe niemanden, der mir hilft. Also ich habe niemanden, gell, und dann, der mir hilft. Das heißt, da ist keiner, der sich um mich sorgt. Da ist keiner, der mir mal Hilfe anbietet. Ja, ich habe so viel geholfen, anderen, können wir ja sagen. Gell? Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, aber keiner sieht mich. Keiner sorgt sich um mich. Kennt ihr diese Aussagen, wenn ihr euch mit Leuten unterhaltet? Ja? Keiner sieht mich. Keiner hilft. Und dann geht es weiter, in den Teich zu kommen. Und jetzt gehen wir mal in den vierten Vers rein. Da steht unten in diesem Schrägdings da: Gelähmte, die auf der Bewegung des Wassers warten, darum geht's, die lagen alle da mit der Hoffnung, dass sich irgendwann mal Wasser bewegen könnte. Und wie? Denn von Zeit zu Zeit kamen Engel, also das waren Bote Gottes, also eine Kraft Gottes, würde man sagen, könnte man sagen, und der bewegte irgendwann mal das Wasser. Also nur von der Vorstellung. Das heißt, diese Leute liegen dort, weil es könnte ja sein, dass irgendwann mal ein Engel Gottes runterkommt und der berührt das Wasser oder fängt, das Wasser fängt an, sich zu bewegen. Und jetzt geht es darum, schnell zu sein, weil du willst ja in das Wasser kommen. Und wenn du im Wasser bist, dann hast du die Chance, geheilt zu werden. Du wirst geheilt. Der Erste. Merkt ihr, wie unwahrscheinlich die ganze Geschichte ist und wie sich manchmal auch unser Konstrukt so ein bisschen aufbaut auf viele, viele Wahrscheinlichkeiten, die sehr unwahrscheinlich sind, um das überhaupt passieren. Ja? Oder was wir manchmal so vom Stapel lassen, auch, ja, wenn das und das nicht gewesen wäre. Oder wenn ich damals jemand an der Hand gehabt hätte. Oder wenn ich damals noch weiter, keine Ahnung, in die Schule gegangen wäre oder studiert hätte. Oder wenn ich den nicht geheiratet hätte oder sonst was, dann wäre mein Leben, aber pff, Leute, dann wäre es gut gewesen. Und wir machen das heute noch stellenweise. Ja? Also wenn das und das kommen würde, dann wird es schön. So. Aber es kommt eben nicht. Vielleicht. Vielleicht kommt es, aber vielleicht auch nicht. Der Mann hat 38 Jahre da gewartet. Wo muss Gott da bei dir Dinge aufbrechen? Ja? Wo du ständig Ausreden suchst, wo du dich in so eine Opferrolle hineinbewegst, wo du sagst, ich kann ja sowieso nichts ändern. Und das geht dann weiter, der Abschluss ist dann, und wenn ich selbst versuche, oder wenn ich es mal selbst versucht habe, muss man ja sagen, da kommt immer so ein anderer vor mir. Ja, ich schaffe sowieso nie. Das heißt, ich bin eigentlich müde. Ich bin echt kaputt im Leben. Ich bin es wirklich müde. Kennt ihr das Gefühl so? Ja, ich bin einfach nur müde. Aber ich will es gar nicht mehr probieren. Ich liege jetzt hier auf meiner Matte und das ist auch gut so. Ja, ich will nicht mehr es probieren, ich werde so oder so nur enttäuscht. Kennst du das? Wir schauen auf das, was wir nicht haben. Aber wir schauen auf Menschen, die uns nicht helfen. Auf Türen, die sich nicht öffnen. Und wir vergessen, dass Jesus neben mir steht. Ja? Wir vergessen, dass Jesus uns sieht. Und ich breche jetzt einfach mal kurz ab, nur eine Minute. Ich möchte, dass ihr euch mal ganz kurz Zeit nehmt. Wenn ich jetzt frage, willst du geheilt werden? Ganz direkt, willst du gesund werden? Eine ganz direkte Frage an dich jetzt. Was fällt dir ein? Und versuch mal nicht das Augenscheinliche zu nehmen. Oh, mein Fuß ist, keine Ahnung, tut weh oder so. Sondern rede über das, was in deinem Inneren vorkommt. Ja, wovon willst du wirklich geheilt werden? Einfach mal kurz überlegen. Und gar nicht lang sich Zeit nehmen. Der hat auch spontan gedacht. Was ist das, was bei dir hochkommt? Wovon willst du geheilt werden? Ich finde, das ist so auch eine ganz persönliche Geschichte, gell? Ich weiß nicht, ob du dir die Zeit jetzt nehmen konntest. Es war einfach mal ein Test. Und mach es einfach zu Hause nochmal. Es geht um Zeit, die du mit Gott dir nimmst, und Gott gibt dir Zeit. Ich frage einfach mal nach. Wunder, Wunder. Wer von euch würde sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt alle trauen müsst, die Hand zu heben, aber wer von euch würde sagen, ich habe schon Wunder Gottes erlebt? Einfach mal Hand hochheben. Wer von euch würde sagen, ich habe schon gebetet und Gott hat nicht Wunder getan? Und ich glaube, in dem Dilemma sind wir. Okay? Wir beten und Gott tut Wunder. Wir haben einen in unserer Gemeinde, der hat mal gesagt gehabt, also es ist ganz komisch, immer wenn ich für andere bete, habe ich das Gefühl, Gott erhört, und wenn ich für uns bete, dann tut Gott gar nichts. Also jeder empfindet das anders, ja. Aber wir sind alle in dieser Spannung, wenn wir um Kraft Gottes bitten, dass wir manchmal das Gefühl haben, Gott gibt Kraft, und auf der anderen Seite kommt überhaupt nichts zustande und tut sich nichts. Aber hier in dem Vers geht es darum, dass Jesus sagt: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und es ist gut, dass der Vers 9 dann dabei steht: Im selben Augenblick, nämlich, war der Mann geheilt. Also irgendwie hat er es mitbekommen. Und dann nimmt er seine Matte und geht los. Ja, ich finde es einfach nur faszinierend, dass der Mann sitzt und liegt, der sagt im Grunde genommen: Ich habe keiner hilft mir, ich liege hier gut, ich kann sowieso nichts mehr machen, ich bin einfach müde und kaputt. Und Jesus erwidert das und sagt: Steh auf, nimm deine Matte und geh, denn hier an dem Ort hast du nichts mehr zu suchen. Und das gilt auch für dich und mich. Diese Heilung Gottes, die Gott dir verspricht. Und dann könnte man ja sagen, das ist ja ein total schönes Happy End. Ich habe die Verse, jetzt muss ich mal gucken, nee, ich habe die Verse gar nicht mehr reingemacht, aber ich erzähle euch, wie das weitergeht. Man könnte ja sagen, das wäre ein schönes Happy End, wow, super. Und der Mann, der ist jetzt geheilt und jetzt kann er ein neues Leben beginnen. Aber die Schwierigkeit geht ja jetzt schon gleich los. Weil der muss ja als geheilter Mensch jetzt zu den Priestern gehen und zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die waren dabei auf alle Fälle. Und was machen die? Die haben nichts anderes zu tun, als zu sagen: Hey, sag mal, Kerl, warum läufst du eigentlich am Sabbat da rum? Und trägst auch noch und machst Arbeit. Ja, und wer hat denn das überhaupt befohlen? Sofort Druck. Ja? Es ist nicht alles, nur weil wir Wunder Gottes erleben, bedeutet das nicht, dass in unserem Leben, deinem Leben, meinem Leben plötzlich alles gut ist. Im Gegenteil. Aber der Mann, der macht sich dann irgendwann mit dem Pilgerstrom auf dem Weg in den Tempel. Riesige Menge an Menschen wieder, genauso wie hier, eine große Schar an Blinden und Krüppeln und Gelähmten. Und im Tempel, das war ja ein Pilgerfest, da waren so viele Leute. Und Jesus sieht ihn schon wieder und geht auf ihn zu. Und jetzt kommt eine Aussage, da sagt er nämlich: Und sündige nicht mehr. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das zu bedeuten hat. Aber wenn ich von Sünde ausgehe, dass es darum geht, Sünde bedeutet, ich bin getrennt von Gott, dann heißt das: Und bleib jetzt bei mir. Ja, bleib bei Gott, bleib dran. Es ist ein neues Leben, da läuft nicht alles glatt, aber bleibt dran. Und ich glaube, genau darum geht es bei Wundern. Das ist nur ein Zeichen. Also wenn Jesus und Gott Wunder tut, auch heute noch, dann ist das ein Zeichen für das, was uns irgendwann mal erwartet, nämlich so eine ganzheitliche Heilung. Aber wenn er das tut und wir weitergehen und diese Motivation haben in unserem neuen Leben, dann heißt das im Grunde genommen: Hey, bleib dran. Hoffnung, Jesus ins Zentrum rücken und Vertrauen. Egal was kommt, vertrau auf Jesus. Auch wenn er nicht heilt, vertrau auf Jesus. Ich möchte das abschließen mit einer kurzen Geschichte von uns in Kamnik. Wir haben ja dreimal im Jahr oder dreimal in einem halben Jahr haben wir Feuerabende mit den Männern. Und da kam eine neue Person, der heißt Clemen. Und der kommt zu uns, wir kannten ihn noch nicht, ich kannte ihn nicht. Und bei diesem Feuerabend machen wir eigentlich drei Dinge. Also, naja, gut. Also wir haben Feuer, logischerweise, deswegen heißt das Ding Feuerabend. Wir grillen dort Würstchen, darum geht's. Und wir haben auch Kaltgetränke, alkoholische Kaltgetränke. Und dann stehen wir halt zusammen und reden und versuchen eben über Gott und den Glauben irgendwie ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Und dann kommt der Clemen und wir bieten ihm ein Bier an und sagen, hier, willst du ein Bier oder willst du ein Radler, willst du was trinken? Und er sagt, nee, ich bin Alkoholiker. Schluck. Okay, sorry, Entschuldigung, dass wir gefragt haben, also wir räumen das Alkohol weg. Und er sagt, nee, kein Thema. Also mir geht's gut und ich habe kein Problem damit, dass ihr Alkohol trinkt oder ein Bier trinkt, denn Gott hat mich geheilt. Und dann fängt er an, seine Geschichte zu erzählen und sagt, ich war hochgradig alkoholabhängig, komplett hochgradig. Er hat auch die Menge genannt, aber ich kann dir nicht mehr weitergeben. Aber es war so viel und das wollte er damit ausdrücken, dass er eigentlich immer hätte in die Klinik gehen müssen, einen klinischen Entzug haben müssen. Ja, und er sagte, und dann kamen so viele Dinge auf einmal zu, komplette Depression und ich lieg irgendwann am Boden und sag, Gott, du musst mir jetzt helfen. Ich war nie in der Klinik, ich habe nie einen Entzug gemacht, Gott hat mich einfach befreit. Und ich habe nie den Bedarf gehabt, überhaupt irgendwann nochmal irgendwie einen Tropfen Alkohol zu trinken. Seitdem bin ich frei. Halleluja! So stand er wirklich da. Und dann kommen wir weiter im Gespräch. Dann den ganzen Abend und irgendwann sammeln wir Gebetsanliegen. Und da sagt der gleiche Clemen, ich brauche euer Gebet. Ich komme nicht vom Konsum von Gras weg. Ich habe schon so oft probiert. Ich habe hunderte Male zu Gott gebetet. Und Gott tut nichts. Tut einfach kein Wunder. Ich benötige euer Gebet. Und ich glaube einfach, dass Jesus so ganz, ganz persönliche Geschichten mit dir und mir hat. Wisst ihr, wie oft Jesus spezifisch in den Evangelium heilt? Wisst ihr, wie oft das vorkommt? Es sind 37 Wunder, konkrete Wunder. Und dann steht dann öfter mal, und er hat alle geheilt, die da kamen, gell? Aber jetzt konkrete Wunder und 26 Heilungswunder. Einfach mal so im Kopf zu haben. Und keiner der 26 Wunder ist gleich. Darum geht's. Keiner der 26 Wunder passiert auf die gleiche Art und Weise. Es gibt kein Ritual, das auch wir machen könnten im Namen Jesu oder sonst was. Es ist immer eine persönliche Geschichte. Und manchmal sagt Jesus einfach, du bist mein Schüler und ich habe einen Weg mit dir zu gehen. Und da geht es vielleicht mehr um das, was in Jakobus steht und dein Glaube, der soll ausdauernd sein und dann bekommst du auch Standhaftigkeit und du bekommst Weisheit von Gott und wenn du denkst, du hast die Weisheit nicht, dann wird es dir Gott geben, weil Gott ist einer, der bereitwillig gibt, weil wir einfach eine Geschichte gehen dürfen mit Jesus. Und manchmal ist es komplett falsch, dass Jesus dir einfach ein Wunder geben würde und du weißt nicht, wie du jetzt zu leben hast, sondern es ist manchmal ein Kampf, aber ein guter Kampf im Glauben. Und es geht immer darum, dass wir Hoffnung schöpfen, auch dass Wunder geschehen können, wir dürfen an Wunder glauben, dass Jesus ins Zentrum gerückt wird und dass unser Vertrauen zu ihm wächst. Ich wünsche euch Gottes Segen und dass Gott euch stark macht. Amen.